Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute Morgen, glatt gelogen, wir haben fast 10 Uhr, heute habe ich mir zwei Leute eingeladen, um über das heutige Mobile Game zu sprechen. Wir reden heute über Fire Emblem Heroes für Android-Geräte und für die Apple iOS-Software und Geräte natürlich. Das neue Free-to-Play-Spiel aus der Nintendo-Offensive, den Smartphone-Markt zu erobern und nach Super Mario Run und Pokémon Go, was ja nicht hundertprozentig von Nintendo war, aber eine starke Nintendo-Marke ist, ist jetzt eben die Rundenstrategie, der Rundenstrategie-Klassiker Fire Emblem dran. Und darüber will ich heute reden, einerseits mit Emanuel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mit Tobias, a.k.a. Espressi, der perfekte Name für diesen Podcast. Guten Morgen, Tobias.
Moin.
Ihr stellt euch am besten selber kurz vor, wenn ihr noch ein paar Takte zu euch sagen wollt, damit unsere Hörer und Hörerinnen euch so ein bisschen einsortieren können. Fangen wir mit dir an, Emanuel. Wer bist du und was machst du?
Ich bin der Emanuel, ich bin 31, komme ursprünglich aus der Schweiz, lebe jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 6 Jahren in München. Ich bin Webentwickler und ansonsten spiele ich Videospiele, seit ich denken kann.
Und du, Tobias?
Ich bin hauptberuflich IT-Berater für Bildungseinrichtungen und Familienvater. Und wenn ich das gerade nicht ausübe, dann bin ich leidenschaftlicher Videospieler, allen voran Nintendo. Und ich bin ungefähr so alt wie die Fire Emblem-Reihe, 26, 27 Jahre.
Sehr schön. Und es ist, man könnte fast schon sagen, die erste Discord-Server-Show heute. Wir haben uns nämlich direkt auf unserem Chat-Server bei dem Discord, im Discord-Kanal, wo es über Mobile Games geht, haben wir in den letzten Wochen sehr viel über Fire Emblem Heroes uns ausgetauscht. Und da habe ich doch die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und euch beide hier in den Podcast eingeladen. Also so kann es auch funktionieren. Einfach bei uns auf dem Discord-Server vorbeischauen und zack, landet ihr im Podcast. Ja. Schön, dass es geklappt hat, ihr beiden. Also, wir wollen heute reden über Fire Emblem Heroes. Vielleicht fängt einer von euch mal an. Emanuel, fang du mal an. Was ist denn Fire Emblem Heroes? Was für eine Art von Spiel muss man sich denn darunter vorstellen, wenn man so gar keinen Bezug hat zu der Serie?
Fire Emblem Heroes ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Man stellt sich eine Truppe von bis zu 4 unterschiedlichen Charakteren zusammen und kämpft auf einer taktischen Karte gegen unterschiedliche Anzahlen von Gegnern. Das Ganze basiert so ein bisschen auf dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Mhm. Ja, und da versucht man sich quasi durch die Story und durch diverse Quests zu kämpfen.
Genau, also ganz klassisch, wer jetzt Fire Emblem als große Serie kennt, dem wird es auch relativ bekannt vorkommen. Fire Emblem ist ein, wie du schon gesagt hast, auch in der großen Variante, also sprich, es gibt es diese Serie ja schon seit Jahrzehnten, immer schon eine Rundenstrategie gewesen. Das heißt, man bewegt eine Einheit gewisse Felder und greift andere Einheiten an. Und als ich gehört habe, dass Nintendo Fire Emblem als Free-to-Play-Spiel umsetzen möchte, war ich ein bisschen schockiert erstmal, weil ich Fire Emblem schon relativ hoch aufhänge, was so diesen strategischen Anspruch angeht. Und es hat auch sehr viel Story-relevanten Content. Also Fire Emblem lebt zu einem großen Teil neben den Kämpfen auch durch die unzähligen Charaktere und die sehr, wie sagt man das, sehr ausufernden, palavernden Geschichten, die diese Charaktere erzählen. Also man kann, wir haben ja auch einen eigenen.
Ausufernd ist das Stichwort dabei.
Ja, absolut. Also wir haben in dem Fire Emblem Schicksal, dem letzten 3DS-Teil, oder wie hieß der, Herrschaft und Schicksal, haben wir das ja auch so ein bisschen mokiert, dass die Teile unglaublich schwafelig sind. Und deswegen war ich ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es dir ging, Tobias, ich war sehr irritiert, wie man dieses Konzept, was so gar nicht nach Free-to-Play und Bushaltestellentauglichkeit klingt, wie man das auf ein Smartphone in kleinen Häppchen dosiert anbringen soll.
Also ich hatte eigentlich große Hoffnungen da an den mobilen Ableger. Ich kenne die Fire Emblem-Reihe vor allem aus Awakening und jetzt dem letzten Teil Vermächtnis. Ich habe die allerdings beide Teile nicht bis zum Ende gespielt, weil irgendwann wurde mir das dann einfach zu langatmig, zu komplex und zu schwafelig. Hm. Und da kann
ich gut verstehen, ja.
Mein Fazit schon mal vorwegnehmen. Hier ist die Hürde viel, viel geringer. Und bisweilen ist bei mir auch die Motivation noch nicht abgesunken, immer weiter zu spielen, was einfach der Komplexität geschuldet ist. Also im Vergleich zu den großen Fire Emblem-Ablegern, sage ich jetzt mal, spielt man dort immer auf einer, ich glaube, 6x8-Karte. Und das wird auch nicht größer.
Also Felder meinst du jetzt, genau. Also eine Figur belegt ein Feld und es ist ungefähr 6x8, also so ein Hochkantformat. Und diese Karten scrollen auch nicht. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte, dass die strategische Tiefe von den Kämpfen, die verliert dadurch natürlich enorm. Ja. Also man hat zwar schon sehr, sehr vielfältige Landschaften, also durch alle Fire Emblem, das ist quasi so ein Best of Fire Emblem vom Konzept her. Man hat aus allen Welten mal so ein paar Elemente, also es gibt irgendwie Ruinen und es gibt natürlich Waldgebiete und so weiter und so fort. Ist schon ganz hübsch gemacht, aber die Karten sind echt mickrig. Wenn man irgendwie schon mal in Fire Emblem gespielt hat, dann fühlt sich das sehr eingeengt an, oder Emanuel? Also das ist kein sehr anspruchsvoller Kampf, aber durch dieses Steinschere-Papier-Prinzip macht es halt doch irgendwie Spaß, komischerweise.
Das auf jeden Fall, aber das mit der Einengung, das stimmt tatsächlich sehr stark, vor allem dadurch, weil meistens ist mindestens die Hälfte der Karte noch von Hindernissen wie Mauern und Bäumen und sonstigen Sachen gesäumt, wodurch man noch weniger Platz hat. Und der Trick ist da so ein bisschen, es gibt die Möglichkeit, sich quasi die Angriffsreichweite der Gegner anzuzeigen. Und wenn man sich ein bisschen in diesen Bereich reinbewegt und sich taktisch entsprechend schlau positioniert, dann kann man sich quasi schön vorbereiten, dass einem die Gegner ins Messer laufen und damit entwickelt es eigentlich schon so eine taktische Tiefe, obwohl man vom Platz her relativ eingeschränkt ist. Und dazu kommt halt auch, dass man einerseits natürlich Nahkampfeinheiten hat, man hat Bogenschützen, man hat Magier, alle haben unterschiedliche Reichweiten, so kann zum Beispiel ein Bogenschütze nur Einheiten angreifen, die mindestens ein Feld weiter wegstehen, das heißt, wenn man direkt daneben steht, dann ist man quasi safe und da muss man schon seine mit 4 Charakteren relativ eingeschränkte Gruppe so aufstellen, dass man quasi gegen jede Eventualität gewappnet ist.
Aber es ist ganz schön schwierig, weil es halt so eng ist. Also ich stehe mir immer irgendwie wirklich wortwörtlich auf den eigenen Füßen rum. Also man kann ja auch nicht aufs gleiche Feld mit einer anderen Figur. Man kann auch nicht sagen, die zwei Figuren sollen den Platz tauschen. Und oft ist es dann so eng in dem Gang, dass ich irgendwie Schwierigkeiten habe, da meinen Plan irgendwie auch durchzuziehen. Und das, was du gesagt hast, so warten auf die Gegner, funktioniert auch nicht so gut wie bei den großen Fire Emblem-Geschichten. Man kann nicht so richtig so Hinterhälte aufbauen, weil die Gegner bleiben auch einfach stehen, wenn du nicht nah genug bist. Also ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt einfach so ein eingedampftes Konzept von Fire Emblem, gell? Also für diese kurzen strategischen Kämpfchen, Scharmützel nenne ich sie jetzt mal, große Schlachten sind es ja nicht. Diese kleinen Scharmützel für die Hosentasche, das finde ich schon sehr charmant und ich finde es auch ganz cool gemacht, dass Nintendo oder wie heißt die Firma, die das gemacht hat?
Intelligent Systems, genau.
Dass sie es einigermaßen hingekriegt haben, das so zu reduzieren, dass es sehr einsteigerfreundlich ist, aber trotzdem immer noch für Fire Emblem-Fates trotzdem sich nach einem Fire Emblem anfühlt. Das ist schon ganz nett gemacht. Auch wenn diese Special Moves zum Beispiel, die werden automatisch ausgeführt oder so. Es gibt schon so ein paar Reduzierungen, aber insgesamt fühlt sich's doch noch nach einem Fire Emblem-Spiel an. Ist eigentlich ganz nett gemacht.
Ja, also die werden tatsächlich automatisch ausgeführt, aber trotz allem hat das ein taktisches Element an sich, weil man ja also es ist eine vorgegebene Anzahl Runden oder Aktionen, die ausgeführt werden müssen, damit diese Aktion
das kann man schon planen.
Genau, das kann man so ein bisschen steuern und je nachdem, wie dass man den Charakter skillt, kann man diese Anzahl Aktionen natürlich auch senken, dass es häufiger passiert. Ein bisschen Einfluss nehmen geht schon.
Tobias, ich habe trotzdem so das Gefühl, dass die Kämpfe gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Bei den großen Fire Emblem-Spielen, da ging es mir so wie dir, manchmal sind die mir zu schwafelig und dann skippe ich halt so ein bisschen die Story durch oder die Charaktere. die Beziehung mit den Charakteren und freue mich dann auf die nächste Schlacht und gehe in den nächsten Kampf und mache halt einfach die Gespräche nur so schnell und lese da so quer drüber. Das steht hier gar nicht so im Mittelpunkt, weil ich finde, die Kampagne, die man hier spielen kann, also es gibt so eine neunstufige Kampagne mit mehreren Missionen, die erzählt so eine hanebüchige Geschichte. Das ist ja eigentlich nur zur Erklärung, warum man irgendwie wie es sein kann, dass alle Heroes, also alle Helden aus der Fire Emblem-Reihe dort irgendwie auftauchen können. Also sowas Strunzdummes habe ich selten erlebt.
Ja, da stimme ich zu 120% zu. Also da kann man getrost weiterklicken. Also man wird hier keine großen Twists erwarten können. Und es ist auch so, dass auf den Karten selber keine plötzlichen Ereignisse passieren, sodass sich die Umgebung noch einmal verändert oder entsprechendes.
Oder so Story-Dinge, wie es in den anderen Spielen so. Mitten im Kampf kommt dann jemand, führt einen Dialog mit dir und dann passiert irgendwas.
Soweit wie ich jedenfalls gespielt habe, ist das nicht passiert. Ich habe jetzt diese Story-Mission einmal auf der normalen Stufe durchgespielt und bin gerade dabei, mit einem zweiten Team das Ganze auf der Schwierigkeitsstufe zu machen. Und die Dialoge, die werden natürlich gnadenlos weggeklickt, ja.
Ja, die sind auch wirklich einfach nicht gut geschrieben. Was dagegen halt wirklich im Vordergrund steht, und das ist eigentlich auch der Kern des Spiels, habe ich so gemerkt, dass gar nicht die Kämpfe im Vordergrund stehen oder die Geschichte, sondern wirklich die Charaktere. Also es fühlt sich an wie ein Stell dich ein der Fire Emblem Heroes. Die Serie hat unfassbar viele Charaktere und jeder hat natürlich so aus den verschiedenen Teilen seine Favoriten. Mir persönlich geht's da immer so, dass ich das eher immer mechanisch angeschaut habe, ehrlich gesagt. Also ich habe gar nicht so meine Lieblingscharaktere aus Fire Emblem spielen, sondern ich habe halt dann einen gewissen Beziehung zu bestimmten Charakteren, weil sie halt vielleicht ein besonders guter Bogenschütze sind oder weil ich halt den, der besonders gut blocken kann, aber dieses Geschwafel von den Charakteren war mir immer so ein bisschen egal. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ich bin gar nicht so die Zielgruppe, Emanuel, für dieses Spiel, weil ich so. Für mich fühlt sich das immer an, wie als möchte man Fire Emblem-Fans eine Möglichkeit geben, ihr Dream-Team zusammenzustellen. Liege ich da völlig falsch oder geht es dir auch so?
Nee, das ist zu Teilen eigentlich schon ganz richtig. Die andere Seite ist halt auch, dass hier versucht wird, den Sammelaspekt im Spieler zu wecken, dass der quasi möglichst viele Charaktere oder möglichst gleich alle Charaktere quasi sich einverleiben kann und dadurch dann verschiedene Teams bilden kann. Natürlich hat das dann auch einen Einfluss darauf, wessen Favoritenrolle das man innehat, aber trotzdem prinzipiell je mehr unterschiedliche Charaktere, desto besser, was natürlich dann auch wieder taktische Auswirkungen hat. Aber ich glaube, die Hauptzielgruppe ist halt schon zu 50% einfach Sammelleidenschaft und wenn du dann noch so ein bisschen deine Favoriten kriegst, dann ist das noch so ein netter Bonus obendrauf, würde ich jetzt sagen.
Und da schließt sich ja auch das Bezahlsystem an. Also das ist ja, haben wir schon gesagt, Free-to-Play. Man kann es umsonst runterladen und auch komplett spielen. Also auch die Kampagne, die Story-Missionen und auch zusätzliche Missionen, die sind immer alle gratis. Es basiert halt auf so einem Energiesystem. Also wie sehr viele Free-to-Play-Spiele kannst du halt bestimmte Anzahl von Missionen machen. Dann ist dein Energiehaushalt erschöpft und dann musst du wieder warten, bis er sich auflädt. Und durch das Gewinnen von Missionen bekommst du Orbs. Und da kannst du jetzt vielleicht mal erklären, wie das mit dem Sammelprinzip zusammenhängt. Du hast da so ein Spezialwort mir im Vorgespräch genannt, auf welchem System das basiert.
Ach so, ja, genau. Das nennt sich Gacha-System, sofern ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das basiert auf japanischen sind so Münzautomaten, da wirft man Geld ein. Und da kommen dann zufällig Sammelfiguren raus. Das heißt, man hat keinen Einfluss darauf, was für eine Figur das man da kriegt. Und entsprechend muss man quasi, wenn man Sammler ist, möglichst viel Geld aufwenden, um da die Sammlung komplett zu kriegen. Und exakt das gleiche System ist auch im Spiel. Also man muss eine gewisse Anzahl von diesen Orbs, von diesen Sphären einsetzen, um neue Charaktere zu beschwören, was das für ein Charakter ist. Aber die sind
zufällig, genau.
Genau, die sind vollkommen zufällig, beziehungsweise nicht vollkommen. Man kann zumindest die Farbe vorselektieren, also ob du jetzt einen roten Charakter oder einen blauen Charakter haben willst, weil die Charaktere sind immer einer bestimmten Farbe zugeordnet. Aber abgesehen davon...
ganz kurz, mit Farbe ist die Waffenkategorie gemeint. Also rot sind die Schwertkämpfer und so weiter und so fort.
Ja, ganz
also nicht
genau.
Die Charaktere sind nicht irgendwie bunt oder so. Die sind zwar alle neu gezeichnet hier für Fire Emblem Heroes. Daran merkt man auch den Stellenwert von diesem Sammelwert. Und aber die haben zusätzlich auch noch, wie man das von Sammelfiguren kennt, einen Seltenheitswert. Und da fängt es dann halt eben an, dass sich dieses Spiel sehr, sehr durch die Monetarisierung identifiziert dann auch, gell, was diese Sammelprinzipien angeht. Weil du unfassbar viel Glück brauchst oder eben viele Orbs, die du durch diesen Energiemangel eigentlich auch gar nicht schnell genug bekommst. Also da stecken Leute erwiesenermaßen, hat man auf Twitter und Facebook und so schon gesehen, hunderte von Euros oder Dollars in das Spiel, um sich Orbs zu kaufen, um dann ihre Lieblingscharaktere zu kriegen. Und Tobias, hast du Geld investiert?
Nee, bis jetzt noch kein Geld investiert und ich finde auch die Preise wirklich happig. Also ich schaue hier gerade parallel mal in den Ingame-Shop rein. Also für 23 Orbs ist man 13 Euro los. What? Und für 23 solcher Orbs kann man im Prinzip ja so 5 Helden beschwören.
Genau, ja.
Und
ist nix.
Ja. Das kann halt auch sein, dass du diesen Helden einfach schon hast. Oder dass du, das habe ich auch schon einmal erlebt, dreimal den gleichen Helden hatte in einer solcher Fünferbeschwörungsreihe. Und da bleibt dir dann eben nichts anderes übrig, als sie zu verschmelzen, um ein wenig mächtigere Helden daraus zu kreieren oder wieder noch mehr Geld zu investieren. Also die Monetarisierung ist hier wirklich meiner Ansicht nach nicht besonders gedungen, es sei denn, man möchte jetzt wirklich die Leute dazu bringen, alle Charaktere für das Maximum-Level dort.
Andererseits muss ich aber sagen, für mich als Spieler, der bei Free-to-Play-Spielen eigentlich selten bis gar nie Geld ausgibt, habe ich schon ein paar Mal erklärt, dass mich das einfach wurmt, da gar nicht wegen des Geldes, sondern weil ich dann immer denke, das ist Cheaten. Ich mag das dann immer, ich kann Free-to-Play-Spiele wunderbar akzeptieren, wenn ich auch alles übers Grinden, übers Spielen selber erreichen kann. Und deswegen finde ich, muss ich sagen, ist das Monetarisierungskonzept durchaus gelungen, weil ich auf diesen Sammeltrieb nicht so sehr anspreche, als dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt Geld ausgeben. Also ja, okay. Man kann das Spiel komplett kostenlos spielen. Du kriegst auch gut ordentlich Charaktere, zumindest halt solange du Energie hast, ja, wenn du ein bisschen Zeit mitbringst und auch diese Wartezeit verkraften kannst, dann kommt man schon an Orbs. Also wenn du die Kampagne durchspielst, kriegst du bei jeder Mission, die du absolvierst, zum ersten Mal absolviert hast, neue Orbs und so weiter. Man kann sich da schon genügend Charaktere freischalten. Man kommt halt vielleicht nicht unbedingt an seine Wunschcharaktere, aber man kriegt schon auch mit ein bisschen Glück genügend Leute zusammen, um in dem Spiel Spaß zu haben. Das finde ich dann schon in Ordnung.
Ja, also da muss
man
ich
kann auch ja durch
zustimmen, ja. Also es ist nicht so, dass es wirklich unfair ist und man dort gegen eine Paywall rennt, weil man mit entsprechenden Helden keine Chance mehr hat, auf höheren Leveln spielen zu können. So ist das wirklich nicht. Also ich habe jetzt seit knapp 14 Tagen spiele ich das Spiel für täglich 1 bis 2 Stunden. Und das hat schon so seinen Flow. Man kann zwar nicht immer jetzt genau die Mission spielen, die man möchte, weil irgendwann gehen einem halt die Energiepunkte aus, aber dann gibt's ja halt noch einen anderen Modus, die Arena, wo man dann eben auch wieder ein paar Runden spielen kann und in der Zeit, wo man da gespielt hat, sind dann vielleicht wieder die ein oder anderen Energiepunkte aufgeladen und dann kann man sich wieder in einem anderen Modus zu schaffen machen. Also das
warum hat der Arena-Modus keine Energie, weißt du? Ist das irgendwie erklärt oder so?
Da gibt's so eine extra Währung, die heißen Arena-Schwerter oder Duellschwerter. Genau. Da hat man jeden Tag, glaube ich, 3 Stück. Die kann man aber auch mit einem entsprechenden Item aufwerten und mit solchen Duellschwerter Sternen oder wie die dort aussehen. Und die wiederum bekommt man, indem man Quests erledigt. Und für diese Quests heißen dann zum Beispiel schaffe die so und so vielte Story-Mission mit einem Schwertkämpfer auf Stufe schwer.
Ja, und das heißt, da wird man dann auch wieder so ein bisschen, also spielerisch finde ich es echt interessant, dass man immer was zu tun hat in diesem Spiel. Ja. Also auch wenn man die Hauptkampagne durch hat, Emanuel, kannst ja du auch mal beschreiben, wie es dir bei ging. Ich finde es echt faszinierend, dass man, wenn man das akzeptiert, dass man halt jeden Tag ein bisschen da spielt, dann ist da schon wahnsinnig viel Content drin und auch seit Release ist da total viel Neues schon dazugekommen. Also es gibt so Nebenquests, die dazugekommen sind und dann irgendwie doppelt XP-Wochenende, wo es dann 3 Orbs statt einem gibt und so weiter und so fort. Und die haben auch schon angekündigt, dass sie da ständig neue Missionen und Quests und so in das Spiel bringen. Das finde ich schon echt cool gemacht.
Das stimmt auf der einen Seite auf jeden Fall. Man hat mehr als genug Auswahl, ob man sich jetzt diesen Spezialaufträgen widmet, ob man die Story auf einer unterschiedlichen Schwierigkeitsstufe durchspielt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass vor allem je weiter man in zum Beispiel der Story kommt, desto teurer, sage ich jetzt mal, wird eine Mission, was die Ausdauer angeht. Also das können dann teilweise bis zu 20 und mehr Ausdauerpunkte sein.
Von 50 maximal.
Genau, von 50 maximal. Das ist quasi der Knackpunkt. Das heißt, vor allem im späteren Spielverlauf, dann spielst du 2 Story-Missionen und dann darfst du erstmal wieder eine ganze Zeit lang warten, weil auch diese Duellschwerter, die sind dann, ich glaube, limitiert auf 3. Und die laden sich nur einmal am Tag wieder auf, es sei denn, man benutzt ein bestimmtes Item, das natürlich begrenzt ist, um sich das wieder aufzuladen. Also da, das ist auf der einen Seite hat man schon viel Auswahl, auf der anderen Seite wird es dann doch künstlich zum Teil ein bisschen gestreckt, weil es immer teurer wird, diese Mission dann tatsächlich in Angriff zu nehmen.
Man könnte aber auch sagen, der Nervenkitzel steigt, weil man auf den höheren Schwierigkeitsgraden nur noch einen Versuch hat, heute diese Mission zu schaffen. Und wenn nicht, dann muss ich halt wieder ewig lange warten oder ein Item einsetzen oder Geld einsetzen, die Charaktere sterben ja nicht, wie das bei den Fire
Emblem Punkt,
Hauptreihen ja der Fall ist. Also hier braucht keine Angst haben, dass er seinen teuren 5-Sterne-Helden jetzt verliert. Weil
ja das wäre ja noch krasser dann, ja. mit Geld wiederbeleben.
So, ja.
Das kommt wahrscheinlich. Ja. Nee, das ist halt einfach die Krux mit Free-to-Play. Wäre es euch denn lieber, also mit diesem Energiehaushalt und mit dem Geld ausgeben und so weiter, wärt ihr denn bereit gewesen für dieses Spiel, zum Beispiel im Vergleich zu Super Mario Run auch irgendwie einen Zehner auszugeben, um dann nicht dieses Energiesystem zu haben und so viel spielen zu können, wie ihr wollt? Also ich finde jetzt bei der Variante gefällt es mir fast besser so, weil weil ansonsten ist es mir nicht Fire Emblemig genug, um es mal so zu sagen. Also ich finde als so kleines Nebenbeispielchen für 1-2 Missionen jeden Tag, finde ich es okay mal für 2-3 Wochen, aber Geld ausgegeben hätte ich jetzt für diese Art von Spiel ehrlich gesagt nicht, weil dann spiele ich lieber für 40 Euro irgendwie ein Fire Emblem auf dem 3DS, ehrlich gesagt.
Ja, da stimme ich zu. Ich habe jetzt zwar Super Mario Run nicht gespielt, ich hätte jetzt auch kein Geld ausgegeben, damit ich diese Energielimitierung nicht habe. Allerdings, ich spiele nebenher noch so 1-2 andere Spiele, die auch dem Gacha-System und diesem Energiesystem folgen. Und da kommt zum Beispiel manchmal die Mechanik, dass du dein Account, sag ich jetzt mal, Level steigern kannst. Also du gewinnst auch an Account-Erfahrung. Und dann steigert sich dann entsprechend mit der Zeit auch dein Maximum an Energie. Das heißt, je länger du spielst, dann steigerst du automatisch das Limit und dann hast du entsprechend nach 1-2 Wochen Spielzeit, hast du dann logischerweise ein bisschen mehr Energiekontingent, das du verbrauchen kannst, ohne dass du jetzt dafür Geld ausgeben müsstest.
Tobias?
Also ich würde schon sagen, dass ich Geld ausgeben würde für etwas, für einen permanenten Bonus. Ne? Also es gibt ja auch im Spiel diese Möglichkeit, sein Heldenschloss aufzuwerten. Dann wird da irgendwie ein neuer bunter Teppich ausgerollt und man kriegt irgendwie 10% mehr Erfahrung. Dafür muss man wiederum Orbs einsetzen. Da ist aber irgendwann Schluss. Da hätte man natürlich noch irgendwie mehr einbauen können, auf jeden Fall. Also zum Beispiel eben, dass man einfach sein Energielevel steigert oder dass man sagt, okay, ich bezahle jetzt hier 10 Euro und ich habe diese Energieleiste einfach gar nicht mehr. Ich kann einfach immer die ganze Zeit Story-Missionen spielen, wie ich möchte. Also warum nicht?
Ja, es wäre natürlich ein bisschen Game-Breaking im Sinne der Free-to-Play-Mechanik, aber es wäre ja dann eigentlich auch der Sinn der Sache, weil man dann natürlich Orbs grinden könnte, wie man will, mehr oder weniger, ja, wenn du natürlich keine Energie mehr hast. Aber das wäre ja auf jeden Fall durchaus irgendwie eine Mischkalkulation wert gewesen. Ich glaube aber einfach im Endeffekt verdienen sie so mehr Geld mit dem Verkauf von den Orbs und den Diese Energieorbs kann man aber nicht kaufen, komischerweise, gell? Also diese Energiekristalle, die deine Energie wieder aufladen, sind mir im Shop nicht begegnet.
Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass wenn die auf Null sind, kann man einen solchen, so eine Sphäre, wie es ja, glaube ich, im Deutschen heißt, opfern für ein Kristall.
Okay, dann ist also es wieder käuflich dadurch.
Kannst du es doch wieder kaufen, bloß das ist wirklich dann wirklich sehr, sehr teuer.
Ja. Was mich ein bisschen wundert, dass diese Charaktere alle wirklich neu gezeichnet und gemalt wurden für dieses Spiel, aber dann nicht so dieses typische heirate mich, was Fire Emblem ja in den Hauptspielen hat, so dieses Dating. Also es hat ja immer auch ein bisschen was von einer Dating-Sim. Also man kann Leuten Geschenke machen, man kann mit ihnen irgendwie so in Beziehung treten. Beim Vermächtnis hat man richtig auch so eine Herzchenleiste und ganz am Ende habe ich mich dabei ertappt bei Fire Emblem Vermächtnis, dass ich verheiratet war und dann ein Furry-Katzenviech zu mir ins Bett eingeladen habe. Das ging dann auch sogar noch, ja, so als Paar sich noch so ein Katzenwesen einladen und streicheln. Da war ja wirklich auch so eine Streichelmechanik drin. Und jetzt sind wir hier auf dem Smartphone und man kann quasi touchy-touchy und streicheln und so. Und man kann zwar manche Charaktere antippen und dann sagen sie auch so ein bisschen was, aber diese ganze Dating-Sim-Geschichte, die ist irgendwie gar nicht drin. Also man hat nur in der Lobby stehen manchmal so Leute rum, die haben Herzchen, dann klickt man die und dann kriegt man irgendwie einen Orb oder eine Feder oder so geschenkt.
Da kriegt man 5 Heldenfedern und für den günstigen Preis von 20.000 Heldenfedern kann man einen Charakter von 4 Sternen auf 5 Sternen
Das ist auch die Wertung, genau. Ja. Und das wundert mich ein bisschen, dass das fehlt, ehrlich gesagt. Weil wenn man schon so einen Schwerpunkt auf die Charaktere legt, dann wäre das doch eigentlich auch noch machbar gewesen. Naja.
Ja. Also ich liebe ja diese Fire Emblem-Charaktere und ich liebe die Musik und ich liebe auch diese One-Liner, die sie immer haben.
Oh ja.
Und
das ist alles drin.
Das ist alles drin, aber mehr eben auch nicht. Ne? Mhm. Also da verschenkt man wirklich so ein bisschen Potenzial. Ich vermisse auch so gänzlich den Social-Aspekt dieser Smartphone-App. Ich glaube, also es gibt hier so eine Art Freundesliste und man kann dort auch irgendwie Freunde ganz bequem per Freundescode, den man nicht mal auswählen und kopieren kann, sondern sich irgendwie auf einen Zettel schreiben muss, und um sie dann in den Discord-Channel zu schreiben.
Aber du kannst deine Freunde immerhin grüßen.
Ja. Also bis jetzt konnte ich die einmal grüßen, dann haben die einmal zurückgegrüßt und dann habe ich wieder 5 Heldenfedern gekriegt.
Und auch nur indirekt, genau.
Ja.
Und das ist auch typisch Nintendo, gell? Da kommt so ein Pop-up hoch. Ja. Hey, hier, Gruß, du hast 5 Heldenfedern bekommen. Dann drückst du, dann ist die Message erstmal weg. Dann musst du ins Postfach gehen und im Postfach siehst du dann die 5 Federn und dann kannst du dort sagen, akzeptieren. Was für ein Blödsinn.
Also online kann Nintendo halt einfach.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Naja, und direktes Multiplayer gibt's so gesehen auch nicht. Ihr habt die Arena vorhin schon angesprochen. Dort kann man quasi indirekt gegen andere Spieler spielen, indem man in der Arena Kämpfe absolviert gegen einen Vierertrupp eines anderen Spielers. Da wird dann halt einfach geguckt, welche Stufe hat dieser Held, welche Sternchen-Rating hat dieser Held, und dann wird halt diese Viererkonstellation von dir tritt dann halt zum Beispiel gegen meine Helden an und dann kann ich dagegen kämpfen, aber die agieren natürlich nicht, wie du sie spielst, sondern wie die KI sie übernimmt. Ist ganz nett, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich eher so zum Grinden, wenn man irgendwie keine Energie mehr hat. Ja. Ansonsten ist es halt so ein klassischer Arena-Modus. Je mehr du da gewinnst, desto mehr Belohnungen bekommst du, wenn du so eine Siegesreihe hinlegst. Aber es ist ein interessanter Modus, ist halt so ein Brawl irgendwie so.
Ja, und es ist vor allem die einzige halbwegs sinnvolle Möglichkeit, an Federn zu kommen. Weil je nachdem, wie gut, dass du dich in einer Season, und eine Season läuft normalerweise, glaube ich, über eine Woche oder 5 Tage hinweg, wie gut, dass du dich da platzierst, da kannst du dann so zwischen 500 und, glaube ich, Maximum 2000 von diesen Federn abstauben. Und wenn man davon ausgeht, dass man für einen 4 auf 5 Sterne Aufwertungsprozess doch 20.000 von diesen Federn braucht, dann ist man dann schon froh, wenn man da ein paar abgreift.
Also es mangelt auch nicht an Items in diesem Spiel. Also ich weiß nicht, wie euch das ging am Anfang. Ich war erstmal total überladen mit diesen ganzen Items, die ich andauernd bekommen habe, weil ich irgendwelche Quests erledigt habe und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit alles machen soll. Mittlerweile weiß ich, wofür was da ist, aber das hat erstmal eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, wofür denn jetzt eigentlich Universalfragmente da sind und große Orden und die Federn und die Duellsterne und die Segen des Lichts und so weiter und so fort.
Ne? Ja, ja. Was man auch noch dazu sagen muss, es gibt ja zwar keine Waffen, die man den Charakteren ausstattet, aber sie haben ja Fähigkeiten. Das ist auch sowas, was man irgendwie erst in 3 Untermenüs mit 4 Verlinkungen und so findet.
Ja.
Also ich finde, es ist nicht sehr intuitiv.
Ja. Bitte? Das ist wirklich verschachtelt, das Menü, das stimmt.
Aber es ist schon relativ wichtig, gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden braucht man diese Fähigkeiten auch. Also wenn man diese Erfahrungspunkte dann nicht in Fähigkeiten investiert, in die Charaktere, dann wird schon knackig. Ja, am Anfang ist es ja fast zu einfach, das Spiel, aber dann ohne diese Fähigkeiten reißt man ja gar nichts mehr.
Ja, ich habe das dann irgendwann gemerkt, so ab der Hälfte der Kampagne habe ich selbst mit hohem Level nicht mehr so richtig gewonnen gegen meine Gegner. Und bis ich dann gemerkt habe, schau mal an, ich kann ja die Fähigkeitspunkte auch investieren in bestimmte Buffs, die dort eben
erlernen können.
Dazu erlernen können, genau. Ja, das Spiel erklärt einem das auch einfach nicht.
Nicht gut, nee.
Ja, also entweder muss man relativ stark auf die Fähigkeiten eingehen, wie du sagst, die Fähigkeitspunkte einsetzen, um sie einfach zu verstärken, oder man hat halt wirklich Glück mit den Charakteren, die man hat, weil die sind tatsächlich nicht nur unterschiedlich in der Seltenheit, sondern auch, es gibt so eine Handvoll Charaktere, wenn man die sein eigen nennen kann, dann ja, selbst wenn man jetzt von diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip eigentlich die unterlegene Klasse ist, dann mit dem richtigen Charakter kann man eigentlich fast blind durch die Mission durchrennen. Also zum Beispiel Hector und Takumi sind so 2 Charaktere.
Humi.
Ja, genau. Die sind zwar enorm selten, aber wenn man sie hat, dann hat man einen
riesigen Vorteil.
Also Takumi ist ein Bogenschütze, der sogar zurückschlägt, wenn ein Schwertkämpfer genau gegenüber von ihm steht. Also das ist wirklich so dermaßen overpowered. Ja. Da regen sich auch schon alle auf, gell? Aber jeder will ihn haben natürlich.
Ich reg mich nicht auf, weil den habe ich.
Du musstest also nicht über $1,000 einsetzen, um den zu kriegen.
Nein, ich hab den ich gelesen habe. Mit meinen Orbs, die ich hier bekommen habe, habe ich den in der 5-Sterne-Wertung
gezogen. Ich werde den Podcast sofort beenden, aus purem Neid.
Ich glaube, da ist sogar Base 5 Sterne. Also ich glaube, den gibt es nur.
Ach so, okay.
Ich glaube, deswegen ist er auch so selten, gell? Den gibt es nämlich nur so
gut. Ja, genau. Ja, genau. Also es gibt eine Handvoll, also es kann prinzipiell jeder Charakter zu 5 Sternen aufgewertet werden, wie gesagt, mit genug Federn, aber ein paar sind tatsächlich nur in ihrer 5-Sterne-Version überhaupt erst zu kriegen und die sind dann natürlich entsprechend selten und meistens auch entsprechend stark.
Ja. Wer da genaue Infos braucht, im Discord-Channel gibt es auch einen Link. Ich habe den jetzt gerade nicht mehr zur Hand, aber da gibt's auf jeden Fall auch Listen, kann man auch googeln. Da ist dann genau aufgelistet, welcher Kämpfer mit welcher Sternewertung wie gut ist. Das haben die Fans natürlich auch alles schon herausgefunden und sortiert und miteinander verglichen. Bitte?
Das nimmt ja die Magie.
Ja, aber wer das wirklich hat, wer sich dafür so Statistik, manche Leute fahren auch auf so Statistiken und zahlen total ab. Da wird man hier in dem Spiel auf jeden Fall auch glücklich.
Ja, oder es gibt einen relativ stark frequentierten Reddit für Fire Emblem Heroes und da findet man auch immer extrem viele Hinweise und Tipps und Wiki-Verlinkungen. Also da, wenn man sich ein bisschen tiefer mit dem ganzen System auseinandersetzen möchte, dann findet man da auch sehr viele Informationen.
Okay. Ich hätte noch eine Frage.
Ja, bitte.
Und zwar wisst ihr, was es mit diesem vierten Modus auf sich hat, den man dort
der nicht freigeschaltet ist.
Ja. Ja.
Ich denke, der kommt halt erst, oder? Weiß es schon jemand? Ist der schon freigeschaltet? Also bei mir ist es der 5., ehrlich gesagt.
Ja, der 5.
Ja. Also es gibt Spezialkarten, Hauptkarten, Arena-Duelle, Übungsturm und dann gibt es noch einen 5. Missionsstein, den ich auch noch nicht klicken kann. Entweder ist der halt noch nicht freigeschaltet, der kommt wahrscheinlich erst noch für irgendwelche Special-Events oder ich bin noch nicht weit genug. Aber wisst ihr auch nicht, oder?
Nee, ich hätte jetzt auch gesagt, für irgendwelche zukünftigen Events.
Hat man sich halt mal reserviert, den Platz. Naja, auf jeden Fall wird es fleißig gepflegt und wer irgendwie was ein bisschen mit Rundenstrategie anfangen kann und sich diesem Glücksprinzip mit diesen Heldenziehen entziehen kann sozusagen oder eben da besonders drauf anspricht, der kann, denke ich, da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, weil für ein paar Tage macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, finde ich. Ich bin da jetzt nicht so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das wochenlang spielen werde, aber es hat mich gut unterhalten auf jeden Fall für ein paar Stunden.
Ja, ich glaube auch so für zwischendurch, wie man an der Energienutzung eingeschränkt ist, macht es auf jeden Fall Spaß und ich werde es bestimmt auch noch ein bisschen weiterspielen. Ich weiß nicht, wie lange das es mich noch hält, aber ein bisschen auf jeden Fall.
Ja, also mich hat es auch wieder angetriggert und ich überlege, vielleicht schaue ich doch nochmal in meinen alten Awakening-Speicherstand rein und versuche mich doch nochmal reinzufuchsen. Mhm. Also bei mir ist die Masche total aufgegangen. Und ich bin total verliebt in diesen Titelsong. Also oh ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch den mal einmal von vorne bis hinten durchgehört habt, aber dieser pathetische, lispelnde Opernsänger, der Legends Never Die ins Mikrofon brüllt, ist einfach so genial. Also ich habe jetzt schon seit 2 Wochen einen Ohrwurm.
Also allein dafür lohnt sich's, den Download mal anzuwerfen. Und kleine technische Sache, wenn ihr euch wundert, ich habe mich zum Beispiel gewundert, dass alle 2 Tage, wenn ich das Spiel gestartet habe, musste ich irgendwie ein 400 MB großes Update runterladen und ich dachte alle mal schon so, boah, geil. Ja, ja, jedes Mal, wenn ich es gestartet habe, so 400 MB Update und ich so, boah, wieder was voll Neues dazugekommen und dann im Spiel so, war überhaupt nichts.
Hat dein iPhone aufgeräumt.
Ja, genau, bis wir dann im Chat festgestellt haben, dass das ein neues Feature von iOS ist, so temporäre Dateien wegzuschmeißen, um Platz für andere Apps zu machen, die dann halt gebraucht werden. Und wenn man es dann wieder startet, dann muss er jedes Mal wieder 400 MB runterladen. Also ein bisschen Platz auf der Festplatte lassen, dann kommen auch nicht ständig 400 MB Updates, was ungeschickt ist, wenn man gerade im Zug sitzt.
Muss immer die ganzen Idle-Spiele runterwerfen, die du da noch drauf hast.
Sehr schön. Gut, das war unser Podcast zu Fire Emblem Heroes. Vielen Dank, Emanuel, vielen Dank, Tobias, a.k.a. Caleb auf dem Discord und Espressi, wenn man euch dort finden möchte. Und wir freuen uns natürlich über mehr Besucher dort und natürlich auch über mehr Patreon-Unterstützer. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, findet ihr das auf patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr den Podcast und uns drei hier unterstützen. Also Micha, Daniel und mich. Und damit wir weiter fleißig podcasten können. Und dann danke ich an dieser Stelle euch beiden für eure Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich werde jetzt mal 20 Orbs in den Automaten werfen und schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht kommt ja Yakumi, oder wie heißt er?
Takumi.
Takumi.
Drücke die Daumen.
Dankeschön. Tschüss, ihr beiden.
Tschüss.